SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute Mittag. Pflegefachleute in der Schweiz wollen mehr Kompetenzen.
Das stimmt einfach das Gesetz nicht mit der Praxis überein. Und es ist im Prinzip die Anerkennung, die fehlt für das, was wir können und machen.
Doch der Nationalrat sagt heute Vormittag Nein dazu. 4'000 Euro für die, die ein Elektroauto kaufen. Deutschland beschließt die Kaufprämie und erntet Kopfschütteln. Die USA erklären dem IS den Cyberkrieg und die Schweiz diskutiert über Geländewagen. Verpasst die Schweizer Armee etwa den Anschluss? Um 13 Uhr über 500 Reportagen. Das ist das Lebenswerk von Margrit Sprecher.
Die sind heute wahrscheinlich alles Altpapier, Tonnen von Altpapier, zerschreddert. Und das kommt eigentlich meiner Ansicht vom Leben ganz entgegen.
Die Grande Dame des Schweizer Journalismus wird heute für ihr Lebenswerk geehrt und ist bei uns im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Karin Britsch mit den Nachrichten des Tages.
Der Nationalrat hat eine parlamentarische Initiative abgelehnt, welche den Beruf der Pflegepersonen aufwerten wollte. Die Vorlage hätte den Pflegenden mehr Kompetenzen eingeräumt. Pflegefachleute hätten somit auch selbstständig mit den Krankenkassen abrechnen können. Gesundheitsminister Alain Berset sympathisierte mit dem Grundanliegen, warnte aber vor den Kostenfolgen. 2/3 des Nationalrats teilten die Skepsis. Ehemalige Verdingkinder und andere Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen sollen mit insgesamt 300 Millionen Franken entschädigt werden. Dies hat der Nationalrat mit klarem Mehr entschieden. Der Bund schätzt, dass noch 12.000 bis 15.000 Betroffene leben. Jedes Opfer dürfte somit maximal 25.000 Franken erhalten. Das angenommene Gesetz ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative mit dem gleichen Ziel. Sie fordert jedoch eine höhere Gesamtentschädigung und eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas. Deren Initianten haben die Bereitschaft signalisiert, ihr Anliegen zurückzuziehen. Weiter ist der Nationalrat damit einverstanden, den sogenannten Ärztestopp vorerst zu verlängern. Damit will er verhindern, dass die Zahl der Spezialärzte sprunghaft ansteigt. Der Ärztestopp gilt seit 2001 und macht die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten vom Bedarf abhängig. Die Beschränkung ist aber bis Mitte dieses Jahres befristet. Damit hat das Parlament nun Zeit, eine Alternative zu erarbeiten, soll der Ärztestopp nun noch einmal um 3 Jahre verlängert werden. Schweizer Wirte klagen über sinkende Umsätze. Letztes Jahr habe die Bevölkerung insgesamt 22 Milliarden Franken für Essen und Trinken im Restaurant ausgegeben, 1,1% weniger als im Vorjahr. Das teilte der Branchenverband Gastro Suisse vor den Medien in Bern mit. Betroffen sind vor allem Restaurants auf dem Land und in den Bergen. In einigen Berggebieten sei die Nachfrage um 40% eingebrochen, sagte Verbandspräsident Casimir Platzer. Dass die Politik tatenlos zusehe, sei unverständlich. Gastro Suisse verlangt deshalb einen runden Tisch, um Maßnahmen zu erarbeiten. Die Schweiz ist im Bereich Forschung und Innovation gut unterwegs. Das zeigt ein Bericht des Staatssekretariats für Bildung und Forschung. Positiv seien insbesondere die Rahmenbedingungen, die lokalen Netzwerke und die Qualität der Arbeitskräfte. Es gebe aber Verbesserungspotenzial. So fehle es nach wie vor an inländischen Fachkräften. Die Schweiz greife zunehmend auf ausländische Talente zurück. Dies könne vor allem dann zum Problem werden, wenn die Schweiz für ausländische Arbeitskräfte nicht mehr attraktiv genug sei, heißt es im Bericht. Mit einer Prämie will die deutsche Regierung die Zahl der Elektroautos auf der Straße fördern. 4'000 Euro gibt es beim Kauf eines Elektroautos, 3'000 Euro für ein Hybridfahrzeug. Laut Verkehrsminister Alexander Dobrindt könne mit dem Programm der Kauf von rund 400'000 Fahrzeugen gefördert werden. Die Kosten von insgesamt 1,2 Milliarden Euro werden sich der deutsche Staat und die Autoindustrie je hälftig teilen. Belgien hat den mutmaßlichen islamistischen Terroristen Salah Abdeslam nach Frankreich ausgeliefert. Das bestätigte die französische Staatsanwaltschaft, wie France Info und verschiedene Nachrichtenagenturen melden. Abdeslam gilt als einziger überlebender Attentäter von Paris. Bei den Anschlägen Mitte November wurden 130 Menschen getötet. Abdeslam hatte sich nach nicht gegen seine Auslieferung an Frankreich gewehrt und angekündigt, er wolle mit den dortigen Behörden zusammenarbeiten. Trotz der Waffenruhe, die in Syrien seit Ende Februar gilt, sind in der Stadt Aleppo seit letztem Freitag mindestens 89 Zivilisten getötet worden. Passiert sei dies bei Angriffen von Regierungskräften und von Rebellen. Das meldet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Dabei habe es sich um Angriffe auf nichtmilitärische Ziele gehandelt. Allein bei einem Angriff der syrischen Luftwaffe auf einen Markt seien 17 Zivilisten getötet worden. Voraussichtlich im Herbst entscheidet das Stimmvolk von St. Gallen, ob der Kanton aus dem sogenannten Harmos-Konkordat aussteigen soll. Das Kantonsparlament empfiehlt nun die entsprechende Volksinitiative zur Ablehnung. Die Probleme, etwa mit dem Stellenwert des Frühfranzösisch, müssten innerhalb des Harmos-Konkordats gelöst werden, befanden zahlreiche Sprecher. Die Initianten wollen mit dem Austritt aus Harmos vor allem die Einführung des Lehrplans 21 verhindern. Das Wetter. Heute scheint teilweise die Sonne, teilweise schneit es und es kann auch Graupelschauer geben. Die Temperatur erreicht 8 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne bei wärmeren 16 Grad. Morgen ist es dann etwas weniger wechselhaft und nur lokal nass mit zeitweise Sonnenschein, so vor allem in den Alpen.
Eigentlich müssten wir die, die uns pflegen, auf Händen tragen. Weil unsere Gesellschaft noch älter wird, wird die Arbeit von Pflegefachleuten noch zentraler. Die Nationalrätliche Gesundheitskommission wollte deshalb den Pflegeberuf aufwerten und den Pflegefachleuten mehr Kompetenzen geben. Zum Beispiel, dass sie direkt mit der Krankenkasse abrechnen dürfen, ohne Anordnung eines Arztes. Doch der Nationalrat will das nicht. Warum nicht, weiß Gaudenz Wacker.
Hilfe beim Zähneputzen oder beim Essen, Unterstützung bei Bewegungsübungen oder Kompressionsstrümpfe anziehen. Selbst das darf ein Pflegefachmann heute vom Gesetz her nur machen, wenn das eine Ärztin angeordnet hat, und zwar schriftlich. Sonst bezahlt die Krankenkasse nicht. Eine unmögliche Situation, findet Barbara Schmid-Federow von der CVP.
Für die Hilfe beim Anziehen von Kompressionsstrümpfen braucht es keinen Arzt, der auch noch Kosten auslöst. Ob der Patient dafür Hilfe braucht, kann die Pflegefachperson eigenständig entscheiden.
Mehr Kompetenzen für die Pflege. Das mache den Beruf etwa für Jugendliche attraktiver. So schlug es ein früherer SVP-Nationalrat vor. Die zuständige Gesundheitskommission arbeitete dafür eine Vorlage aus. Das Ziel: Pflegefachleute sollen bestimmte Leistungen gleich selber bei der Krankenversicherung abrechnen dürfen. Und das bringt Thomas de Gurten von der SVP zur Feststellung.
Hinter der hehren Argumentation der Verantwortung steht also die eher profanere Feststellung, dass ein Beruf wohl nur dann attraktiver wird, wenn die Verdienstmöglichkeiten ausgeweitet werden.
Denn Pflegefachleute würden ganz einfach mehr machen, wenn sie schon selber abrechnen dürften. Die Folge: bis zu 100 Millionen Franken mehr Kosten, alleine in der ambulanten Pflege, und steigende Prämien. Davor fürchtet sich auch der Bundesrat. Gesundheitsminister Alain Berset warnt vor
«un changement profond de notre système».
Ein tiefgreifender Systemwandel sei das. Die Folgen seien kaum abzuschätzen. Auch der Bundesrat sei selbstverständlich für eine Aufwertung der Pflegeberufe, aber nicht so. Gegen die Befürchtungen hatte die Gesundheitskommission zwar ein Rezept. Pflegefachleute sollten nur dann Prämiengelder bekommen, wenn sie zuvor mit einer Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen haben. Abgesehen davon wäre die ganze Neuregelung auf 6 Jahre befristet gewesen. Doch gegen diese Abschwächung wehrt sich heute im Rat die Linke. Zusammen mit der SVP gibt das eine satte Zweidrittelsmehrheit, die gar nicht erst über das Anliegen diskutieren will. Ganz zum Ärger der betroffenen Branche. Beim Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer bezeichnet Yvonne Ribi den Parlamentsentscheid als
«eine Ohrfeige für das Pflegefachpersonal, das nicht über die Anliegen der Pflegefachpersonen im Parlament debattiert wurde».
Mit dem Nein des Nationalrats ist das Anliegen endgültig vom Tisch. Sein Ziel, mehr Kompetenzen fürs Pflegepersonal, will der Berufsverband nun daher auf anderem Weg erreichen, mit einer Volksinitiative.
Gaudenz Wacker. Mehr Verantwortung bei der Pflege hätten sich also die Pflegefachleute gewünscht. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflege heute? Christian von Burg hat sich ein Bild gemacht im Haus für Pflege beim Tiefenauspital in Bern.
Seine Zeit sei bald abgelaufen, sagt Rudolf Gerber. Der 93-jährige Mann sitzt unter der Uhr in seinem Zimmer am Fenster. Wachsweiß ist seine Haut. Der Schlauch einer Magensonde kommt aus seiner Nase. Er hat Krebs. Nach verschiedenen Operationen sei er derzeit medizinisch stabil, sagt Herr Gerber. Deshalb hätten ihm die Ärzte gesagt:
Wir können euch nicht mehr behalten, das ist jetzt nicht mehr ein Spitalpatient, das ist jetzt einfach ein sogenannter, wie sagt man den? Übergangsphase.
Doris Klossner war das, die ihm die sprachlich abgemilderte Form fürs Sterben geliefert hat. Doris Klossner ist die Leiterin im Haus für Pflege. 38 Menschen werden hier gepflegt, auch solche, die danach wieder nach Hause oder weiter ins Pflegeheim gehen. Klossner ist eine bestimmte, wiffe Fachfrau. Sie übernimmt viel Verantwortung, auch die über Herrn Gerbers Magensonde, die er aus dem Spital mitgebracht hat.
Wir hatten ihn dann gezogen, wieder, es war besser. Und dann hat es wieder eine Verschlechterung gegeben und dann war unser Vorschlag, die Sonde wieder zu stecken.
Eigentlich liegt das alles in der Verantwortung der Ärzte. Aber die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten ist hier so eng, dass den Pflegenden auch Freiräume eingeräumt werden. Bei Schmerzbehandlungen zum Beispiel, sagten die Ärzte:
Ihr könnt maximal in 24 Stunden so viel einsetzen und dann steigern wir das selber steigern oder verteilen. Und das ist halt eine Vertrauensbasis, die man hat untereinander, aber es ist immer noch eine klare ärztliche Verordnung.
Für Medikamente und Therapien sind grundsätzlich die Mediziner zuständig. Und das soll auch so bleiben. Dass die Ärztin im Haus aber auch unterschreiben muss, wenn die Pflegefrauen mit der alten Frau im Nebenzimmer das Wechseln vom Bett in den Rollstuhl üben wollen, das stört Klossner sehr.
Das stimmt einfach das Gesetz nicht mit der Praxis überein. Und es ist im Prinzip die Anerkennung, die fehlt für das, was wir können und machen.
Frau Klossner verabschiedet sich von ihrem Krebspatienten.
Um spätestens morgens Mittag.
Sie nimmt die Papiere vom Tisch und geht damit zum Stationszimmer. Zweimal in der Woche kommt Christina Vogel vorbei, die Ärztin.
Ich habe dir hier noch die Sachen zum Unterschreiben. Die Einstufung und die Seele von Herrn Gerber.
Gut, dann schauen wir das gleich an.
Die Ärztin überfliegt das Papier und unterschreibt. Es wird schnell klar, sie kann das alles gar nicht richtig kontrollieren.
Also im Detail studieren wäre ein extremer Aufwand. Ich glaube, dort ist von unserer Seite her auch viel, wo wir einfach Vertrauen in die Pflege haben.
Das Gesamtbild müsse stimmen, sagt die Ärztin. Aber wie viel Pflege es ganz genau brauche, das könne sie schon heute nicht detailliert sagen. Dass es mehr kosten würde, wenn die Pflegenden künftig für die pflegerischen Massnahmen selber unterschreiben, diese Befürchtung des Parlaments teilt Klossner nicht. Denn entscheidend sei die Kontrolle der Krankenkassen.
Die Kassen sind sehr gut und die wissen genau, wo sie genauer hinschauen müssen, wo nicht.
Klossner wird gerufen. Sie nimmt die Papiere und geht zurück zu Herrn Gerber. Der sterbenskranke Mann hat noch einen Wunsch. Er möchte nach Wochen wieder einmal nach draußen, unter die Leute. Und das möglichst ohne Magensonde. Sobald er seinen Wunsch geäußert hat, entschuldigt er sich sogleich für die Umstände. Das müssen Sie doch nicht, sagt Klossner.
Das ist uns ganz wichtig. Das ist das, was wir für euch tun können.
Ja,
Wunder können wir nicht vollbringen.
Ich weiß, dass er alles tut, was er könnt. Und das schätze ich enorm.
Die Reportage von Christian von Burg. Sie hören Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Der Letzte zahlt die Zeche und geht. Beizensterben in der Schweiz. Truppentransporter, Kampfflugzeuge, Fliegerabwehr. Und was ist mit dem Krieg im virtuellen Raum? Der Spagat der Schweizer Armee. Und sehr großer Bahnhof für den Bahnhof. Doch der erste Raketenstart vom neuen russischen Weltraumbahnhof aus lässt auf sich warten. Möglicherweise länger, als Putin lieb ist. Doch zuerst Kaufprämien. Elektroautos sind in Deutschland immer noch Ladenhüter. Die Deutschen lieben zwar Autos, aber irgendwie sind sie bis jetzt nie richtig warm geworden mit den Elektromodellen. Dabei bringen immer mehr Hersteller Serienfahrzeuge auf den Markt. Nun schubst der Staat also die Elektroautomuffel an, mit Geld. Wer ein Elektroauto kauft, soll eine Kaufprämie von 4'000 Euro bekommen. Ich fragte den deutschen Autoexperten und Publizisten Helmut Becker, kaufen die Deutschen ab jetzt mehr Elektroautos?
Der große Durchbruch am Markt für die Elektromobilität ist das nicht. Keine Kaufprämie kann einen Markt in Bewegung setzen, sondern das können nur bessere Autos und bessere Produkte.
Und dort ist der Markt noch nicht so weit?
Dort ist der Markt nicht so weit, weil das Produkt nicht stimmt. Schlicht und ergreifend, das Produkt ist unzureichend. Das Elektroauto für sich ist unzureichend im Wettbewerbsvergleich gegen ein Auto mit einem Verbrennungsmotor.
Das heißt, die Reichweite der Batterie ist zu kurz.
Die Reichweite der Batterie ist zu kurz, die Batterietechnik ist unzulänglich. Nicht die Technik, wie man aus elektrischem Strom Antrieb und Vortrieb macht. Das beherrscht die deutsche Automobilindustrie seit 120 Jahren in etwa.
Nun hat die deutsche Regierung das Ziel ausgegeben, dass bis 2020 eine Million Elektroautos unterwegs sein sollen, auch auf deutschen Straßen. Das ist also wirklich nicht erreichbar aus Ihrer Sicht.
Die deutsche Regierung hat auch vor einem Dreivierteljahr das Ziel ausgegeben, wir schaffen das. Dieses Ziel mit der 1 Million Autos stammt aus dem Jahre 2010. Damals war absolut nicht, da waren wir mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise weltweit. Da war man absolut nicht sicher, wie das gemacht wird und ob das überhaupt realistisch ist. Man hat das einfach mal, wenn Sie so wollen, in den Raum gestellt als Vorgabe, aber nicht als ernsthaftes Ziel. Eine Regierung kann nicht den Markt ein Ziel vorgeben. Es sei denn, sie kauft Fahrzeuge für ihre Polizei, also für ihren eigenen Fuhrpark. Aber der ist ja zum Glück nicht 1 Million Autos groß.
Helmut Becker, ganz allgemein gefragt, wie wichtig ist denn dieser Elektromarkt für die deutsche Mobilindustrie?
Der wird wichtig sein, weil er für alle Länder, wo eine Automobilindustrie besteht, wichtig sein wird. Der Elektromobilität für sich genommen gehört die Zukunft. Aus Umweltgründen, aber auch, weil irgendwann mal das Erdöl zu Ende geht. Ja. Aber vor allen Dingen aus Umweltgründen. Wir wissen, der Klimawandel findet statt und das Automobil und der Verkehr spielt da auch eine wichtige Rolle mit. Nicht die entscheidende, aber eine wichtige. Und wir müssen den Verkehr und müssen die Abgase im Verkehr reduzieren, nachhaltig, und das geht eigentlich nur über Elektromobilität. Nur mit der jetzigen Batterietechnologie lässt sich das nicht realisieren.
Der Publizist Helmut Becker ist Direktor des privaten Instituts für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation in München und war 2 Jahrzehnte in der strategischen Konzernplanung von BMW. Der Leuen, das Rüssli oder der Ochsen, es gibt immer weniger von diesen Landgasthöfen. Auch letztes Jahr haben wieder viele geschlossen. Der Gastroverband spricht von einem Trend. Treffen wird es diesen Sommer auch den Kellerämter Hof in der Aargauer Gemeinde Oberlunkhofen. Massimo Agostinis war dort.
9:30 Uhr morgens. Der Kellerämter Hof ist gut gefüllt. Vor allem Arbeiter aus der Umgebung sind die Gäste, die um diese Zeit ihr Znüni-Brot essen und einen Kaffee trinken. Dann betritt eine Gruppe älterer Damen den Raum. Vor ein paar Wochen haben sie vernommen, dass der Kellerämter Hof im Sommer zugeht. Oberlunkhofen verliert damit sein letztes Restaurant.
Das ist schade, dass so ein schönes Restaurant zugeht. Da trifft man einander, da kann man diskutieren, man kann sagen, was man kochen dort. Oder nicht kochen.
Ja, und das ist ja von den Räumlichkeiten her, ja, ist es da ideal gewesen, ja, für ein Familienfest oder sonst einen Anlass, ja, oder so.
Oberlunkhofen zählt 2000 Einwohner und ein Restaurant. Vor 40 Jahren waren es 400 Einwohner und 4 Beizen, Tempi Passati. Nach 5 Generationen und 40 Jahren, in denen er und seine Frau den Betrieb geführt haben, gibt Josef Füglisthaler auf. Im Gegensatz zu vielen anderen Landgasthöfen leidet der Kellerämterhof aber nicht unter Besucherschwund. Im Gegenteil, der Betrieb läuft gut, der Verdienst ist ansprechend. Doch als Josef Füglisthaler vor einigen Jahren einen Nachfolger suchte, erlebte er sein blaues Wunder.
Und da hat sich tatsächlich einfach nichts gemeldet, aber gar nichts.
Ein paar Jahre zuvor hatte er das Restaurant noch vermieten können. Doch als der Mietvertrag auslief, verzichtete der Pächter dankend auf eine Vertragsverlängerung. Seither sucht Josef Füglisthaler vergebens nach einem Nachfolger. Den Grund für das Desinteresse ordnet er in der Neuausrichtung der Geschäftsmodelle in der Gastronomie.
Ich glaube, die ganze Ausbildung in der Gastronomie, die läuft auf klare Konzepte hinaus, wie man eine Gastronomie betreiben muss, damit man die Ressourcen kurz halten kann. Und somit, glaube ich, ist das Interesse immer weniger da, solche Betriebe so zu führen, wo man das Doppelte leisten sollte.
Konkret heißt das, angehende Wirte ziehen es vor, ihrem Betrieb ein klares Konzept zu verpassen. Sie eröffnen eine Pizzeria, ein mexikanisches Restaurant oder setzen auf eine vegetarische Küche. Die Kunden wissen so immer ganz genau, was sie erwartet. Meist haben diese Betriebe am Morgen gar nicht geöffnet und schließen in der flauen Mittagszeit. In Josef Füglisthalers Kellerämterhof vereint sich aber das gesamte Gastro-Universum.
Am Morgen über das Znüni Gäste hat, vielleicht über den Mittag sehr streng. Nachher kommt wirklich eine schlechte Phase von 2 bis 5, da hat man fast keine Tagesgäste mehr. Und am Abend ist noch einmal Kurzbetrieb, das heißt bis 10 Uhr abends von 6 Uhr. Und dann sind wir halt auch noch hier für die Vereine, die man gerne nimmt, aber wirklich halt, das muss man immer wieder betonen, das kann und ist nicht mehr das Geschäft, aber wir wollen das pflegen in der Gemeinde.
Für den Wirt und seine Frau bedeutet das, von 8 Uhr morgens bis fast Mitternacht im Restaurant anwesend sein. Das will offenbar niemand mehr. Deshalb macht Josef Füglisthaler reinen Tisch.
Ja, da hat vor allem unsere liebe Kundschaft, die können das fast nicht glauben, dass ich ein gut erhaltenes Haus abreiße, selber abreiße und nachher einen Neubeginn mache. Ich baue 2 Blöcke hin. Wohnblöcke, ja.
Die lange Pause zeigt, Josef Füglisthaler fällt der Abschied schwer. Aber schon verschwindet er wieder in die Küche, wo er seit 40 Jahren steht.
Sie hören Rendezvous, in 8 Minuten ist es 13 Uhr. Die USA erklären erstmals seinem Gegner offiziell den Krieg, und zwar den Krieg im virtuellen Raum, den Krieg im Cyberspace. Im Visier sind die Terroristen des IS. Fachleute sind sich einig, die virtuelle Kriegsführung, die wird immer wichtiger im Kampf gegen den Terror. Doch bei uns in der Schweiz gibt stattdessen die millionenteure Nachrüstung von Duro-Transportern zu reden oder dass der Kauf von Fliegerabwehrraketen sistiert sei. Ich fragte Bruno Letzi, Militärexperte und ehemaliger NZZ-Redaktor, die USA attackieren den IS offiziell auch im Netz und die Schweiz rüstet Transporter nach. Ist das nicht die falsche Strategie?
Auf den ersten Blick mag das so erscheinen, aber die Armee ist natürlich ein System und man kann nicht einzelne Komponenten herausbrechen. Es braucht beides. Es braucht natürlich die Anstrengung im Cybersektor, aber auch die Erneuerung der Armee ist wichtig.
Dann frage ich jetzt konkret, wie gut ist denn die Schweizer Armee, wenn es um Kriegsführung im Netz geht?
Gut, die Schweizer Armee muss nicht wie jetzt die USA offensiven Krieg im Cyberbereich führen. Für die Schweizer Armee geht es darum, eigentlich den Schutz ihrer Systeme, also Kommunikationssysteme, zu schützen gegen Cyberattacken. Die Strategie ist formuliert. Wir haben eine nationale Cyberstrategie. Auch im neuen Sicherheitsbericht 2016 im Entwurf ist die Cyberfrage in wesentlichen Teilen angeschnitten und auch im neuen Armeebericht. Es kommt jetzt nun auf die Umsetzung an, dieser Absichtserklärung, auch hier modern zu sein.
Eben, Papier ist ja geduldig. Wie konkret ist man denn jetzt schon beim Schützen der eigenen Infrastruktur im Netz?
Also im Moment ist ein Projekt aufgegleist worden für die neue Übermittlungsarchitektur der Schweiz. Das ist aber erst im Gang. Also in dem Sinn sind wir daran, aber noch nicht in dem Sinn natürlich wie die Amerikaner, die natürlich ein eigenes Cyber Command geschaffen haben. Da hinken wir noch etwas hintendran.
Aber Sie würden nicht sagen, es gibt irgendwie ein Missverhältnis in der Aufstellung der Schweizer Armee, dass man noch immer zu viel Geld in die klassische Verteidigungsarmee steckt und etwas wenig in diesen Krieg der Zukunft?
Im Moment sicher. Aber es ist ein Projekt jetzt im Gange, im Evaluationsverfahren, das eigentlich den Umbau der gesamten Kommunikationsstruktur, der ganzen Kommunikationsarchitektur der Armee ins Auge fasst. Aber im Moment liegt das Schwergewicht natürlich im konventionellen Bereich und das hat auch einen Zusammenhang mit der Milizarmee. Wir sind eigentlich und aufgrund unserer außenpolitischen Maxime der Neutralität natürlich noch gezwungen, das meiste allein zu machen. Und in diesem Sinne kann natürlich auch die klassische Landesverteidigung nicht vernachlässigt werden.
Aber das heißt doch schon auch, man müsste in Zukunft nicht unbedingt den Ultrasportler, die Kampfmaschine ausheben, sondern den Computer-Nerd suchen.
Das tönt jetzt sehr prononciert und es ist natürlich richtig. Also ich glaube, das moderne Kriegsbild, wenn man es wirklich in der Zukunft sieht, das wird doch dann durch solche Systeme bestimmt werden. Wobei Cyber ja auch nur ein Instrument im Rahmen einer Gesamtstrategie ist. Es gibt ja nicht Cyber allein, sondern Cyberangriffe sind ja dann häufig in einer Vorphase oder in Kombination mit anderen Möglichkeiten der Gewaltanwendung zu sehen.
Bruno Letzi ist Militärexperte und ehemaliger NZZ-Redaktor. Russland will seinen neuen Weltraumbahnhof Vostochny mit dem Start einer Rakete einweihen. Heute beim ersten Versuch hat es aber nicht geklappt und der zweite Versuch wurde inzwischen auf irgendwann verschoben. Der Abbruch des Starts ist ein Zeichen dafür, dass Russlands Raumfahrtindustrie mit großen Problemen kämpft. Da kann der neue, milliardenteure Weltraumbahnhof nicht darüber hinwegtäuschen. Russland-Korrespondent David Naue.
Präsident Putin ist eigens angereist. 7000 Kilometer von Moskau entfernt liegt der neue Weltraumbahnhof Vostochny in Russlands fernem Osten an der chinesischen Grenze. Doch heute Morgen ging etwas schief. 1,5 Minuten vor dem Start der Soyuz-Rakete stoppten die automatischen Systeme den Prozess. Technische Probleme, heißt es. Nun soll die Soyuz-Rakete zu einem späteren Zeitpunkt abheben. Die Premiere für den neuen Weltraumbahnhof ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Vostochny ist eine Prestigeanlage für die russische Führung. Umgerechnet über 2,5 Milliarden Franken hat die Anlage gekostet. Raumfahrtexperte Ivan Moiseev vom Moskauer Kosmos Club erklärt, wieso Russland so viel Geld investiert.
Die erste причина это получение независимого доступа в космос.
Erstens geht es darum, dass Russland einen eigenen Zugang zum Weltraum hat. Wir mieten im Moment ja den Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan, eine Anlage aus Sowjetzeiten. Vostochny macht uns vom Ausland unabhängig. Zweitens soll die strukturschwache Region im russischen Fernen Osten einen Entwicklungsschub erhalten. Rund um Vostochny könnten sich Forschungsinstitute sowie Technologieunternehmen ansiedeln. Und drittens spielen auch ökonomische Gründe eine Rolle. Das Geschäft mit der Raumfahrt wächst, Russland will daran mitverdienen. Bereits jetzt spielt Russland eine wichtige Rolle in der kommerziellen Raumfahrt. Rund 1/3 aller Satelliten weltweit werden mit russischen Raketen ins All befördert, sagt Moiseev. Die internationale Raumstation hängt sogar ganz von Russland ab. Im Moment ist nur Russland in der Lage, Astronauten respektive Kosmonauten, wie sie in Russland heißen, zur Station zu bringen. Bei allen Erfolgen, die russische Raumfahrtindustrie hat auch zahlreiche Probleme. Das zeigt sich nicht nur beim abgebrochenen Start von heute Morgen. Schon der Bau des Weltraumbahnhofs Vostochny war von Skandalen begleitet. Riesige Summen wurden hinterzogen, die Rede ist von über 100 Millionen Franken. Die Behörden haben rund 20 Strafuntersuchungen eröffnet. Dazu kommt, dass die russische Raumfahrttechnologie zwar in der Regel zuverlässig, aber veraltet ist. Die Basis unserer Raumfahrt ist bis heute sowjetische Technologie, sagt Experte Moiseev. Moderne Bauteile werden hauptsächlich aus dem Westen importiert. Unsere Wissenschaft ist noch nicht genug leistungsfähig. Korruption und träge Strukturen. Der Kreml hat das Problem erkannt und setzt auf eine alte russische Strategie. Die Branche wird zentralisiert. Alle wichtigen Unternehmen werden unter dem Dach der staatlichen Raumfahrtorganisation Roskosmos zusammengefasst. Experte Moiseev begrüßt zwar grundsätzliche Reformen, aber er zweifelt, ob der richtige Weg beschritten wird. Die überragende Rolle des Staates ist ein Nachteil. Staatliche Firmen sind viel weniger effizient als private. Bei Russlands wichtigstem Konkurrenten in der Raumfahrt, den USA, geht die Entwicklung denn auch in eine andere Richtung. Dort sind private Raumfahrtunternehmen auf dem Vormarsch. Sie könnten einst vor allem im kommerziellen Bereich eine ernsthafte Konkurrenz für Russland werden. Denn im Geschäft mit dem Weltall, etwa beim Transport von Satelliten, gelten die gleichen Regeln wie auf der Erde. Den Zuschlag bekommt, wer schneller, billiger und zuverlässiger ist.
David Nauer. Hugo Portmann hat 31 seiner 56 Lebensjahre im Zuchthaus verbracht. Doch brechen tut ihn das nicht. So beginnt eine der vielen Reportagen von Margrit Sprecher. Sprecher wird heute für ihr Lebenswerk geehrt und ist darum bei uns im Tagesgespräch um 1. Gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Karin Britsch.
Pflegefachpersonen in der Schweiz erhalten keine zusätzlichen Kompetenzen. Der Nationalrat hat eine parlamentarische Initiative verworfen. Diese wollte den Beruf der Pflegefachpersonen aufwerten. Nichts wissen will der Nationalrat auch von einem zweiwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Der Rat hat eine parlamentarische Initiative knapp abgelehnt. Der Ausbau der Sozialversicherungen liege quer in der politischen Landschaft, wurde argumentiert. Der mutmaßliche islamistische Terrorist Salah Abdeslam ist von Belgien nach Frankreich ausgeliefert worden. Abdeslam gilt als einziger überlebender Attentäter von Paris. Damals wurden 130 Menschen getötet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.